Ich begrüße dich wieder herzlich zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vinyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben jetzt die lange Episode oder den langen Turnus der Offenbarung hinter uns gelassen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht abgeschlossen ist, sondern eher aufgerissen und viele Fragen und vielleicht auch Interesse geweckt. Aber ich werde jetzt erstmal andere Themen in Fokus nehmen und vielleicht komme ich bei Gelegenheit wieder auf das eine oder andere Thema zurück. Ich habe für heute und für die nächsten Sessions, Episoden, ein Thema ausgesucht, was mich eigentlich schon länger beschäftigt und was ich wichtig finde, mal näher anzuschauen. Und zwar geht es um geistliche Gaben. Ich bin, wie ihr wisst, in der evangelischen Kirche groß geworden. Da war das Thema geistliche Gaben zwar interessant und wichtig, aber nicht so im Fokus. Natürlich wurde immer wieder gefragt, wo sind meine Begabungen und so weiter. Aber gerade wenn es dann um Zungenrede und Heilung und Prophetie ging, das war jetzt nicht so im Vordergrund. Dann später war ich in der Pfingstgemeinde und da gab es schon eine klare Sicht und eine klare Theologie über Gaben. Und vielleicht kennt ihr das oder vielleicht habt ihr auch die Sicht darauf, dass der Heilige Geist uns verschiedene Gaben zur Verfügung stellt und der eine hat die Gabe, der andere hat jene Gabe und wir müssen rauskriegen oder was müssen wir, sollen rauskriegen, welche Gabe wir vom Heiligen Geist bekommen haben, um dann eben genau und spezifisch in der Gemeinde zu dienen. So, das war so ein bisschen oder ist so ein bisschen mein Upbringing und dann war immer die Frage, was ist meine Gabe und man kann ja auch dafür beten, dass man vielleicht die eine Gabe bekommt, die man gerne hätte und so weiter und so fort. Dann kam ich in die Vineyard und dort wurde auf einmal eine andere Sicht der ganzen Sache beleuchtet. Und ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen und jetzt nicht einfach nur die Vineyard-Sicht geben, sondern auch ein bisschen Bibeltext wie immer lesen und zu schauen, was könnte vielleicht ein Paulus mit dem ganzen Thema gemeint haben. So, das Thema hängt ja ein bisschen an dem Wort Charisma. Geht ja um die Charismen, die Gnadengabe. Also das Wort heißt letztendlich Gnadengabe, Gnadengeschenk von Gott. So, wenn man jetzt das Wort Charisma in der Bibel mal anschaut, wie es verwendet wird, dann ist es interessant, dass es eigentlich nur Paulus verwendet, außer in einer Stelle bei Petrus, da kommt es nochmal vor. Aber ansonsten verwendet nur Paulus das Wort Charisma. Und wenn man dann reinschaut, wie er das verwendet, dann wird das schon nochmal interessant. Weil klassischerweise, wenn wir über Charismen sprechen, dann denken wir an 1. Korinther 12, wo die Gaben des Geistes aufgezählt werden. Und das sind dann die Charismen, die Gnadengaben, die man eben dann hat oder geschenkt bekommt oder sich danach ausstreckt. Wenn man aber Paulus anschaut, dann stellt man fest, dass er im Römerbrief zum Beispiel das Wort Charisma an einer Stelle, nämlich in Römer 5, verwendet, wo es überhaupt nichts mit dem Heiligen Geist und mit irgendwelchen Gaben zu tun hat, sondern dort wird es im Gegensatz zu der Sünde verwendet. Es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Und die Gnadengabe führt zur Rechtfertigung, die Sünde oder die Übertretung führt zum Tod. Also da geht es eher im Gesamtkontext darum, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und uns Gnade schenkt, im wahrsten Sinne des Wortes Gnadengabe. Also da hat es überhaupt nichts mit irgendwie Gaben, die ich benutze für den Dienst zu tun. In Römer 6 genauso, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe aber ist das ewige Leben. So in Römer 11, wo es dann um Dienst geht in der Gemeinde, da verwendet er wieder das Wort Gnadengabe. Und in Römer 12, wir haben verschiedene Gnadengaben. Also da ist es dann schon ein bisschen okay, da hört sich das so an, wie man es kennt. Und in 1. Korinther da finden wir dann dieses Wort Gnadengabe im Kontext mit den Gaben. Aber auch da ist es interessant, dass er, da kommen wir nachher spezifisch dazu, das Kapitel 12 nicht überschreibt, ich möchte euch über die Gnadengaben lehren, sondern da spricht er, ich möchte euch über das Geistliche belehren, und dann innerhalb dieser Belehrung über das Geistliche kommen dann Gnadengaben der Heilungen vor, und die kommen dreimal vor in Kapitel 12 oder viermal sogar, Gnadengaben der Heilungen, und ansonsten gibt es noch andere Gaben, sage ich mal, aber Gnadengaben der Heilungen, das hört sich so an, als gäbe es verschiedene Gnadengaben für verschiedene Heilungen, also sprich für Krebs, Kopfweh, Augenleiden, was auch immer. Also so hört sich das an. In Timotheus Brief, wo er das auch nochmal einmal verwendet, einmal im ersten, einmal im zweiten, da spricht er zum Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, beziehungsweise entfache die Gnadengabe Gottes, die dir durch Handauflegung geschenkt wurde. Jetzt ist die Frage, was verstehen wir unter Gnadengaben? Meint Paulus da wirklich die eine Gabe oder zwei Gaben, die er irgendwie bekommen hätte? Und das möchten wir uns jetzt näher anschauen. Also ihr versteht hoffentlich ein bisschen die Fragestellung. Also was man feststellt, ist, dass Paulus das Wort Gnadengabe, Charisma, nicht ausschließlich und spezifisch auf Geistesgaben anwendet, sondern er es eher allgemeiner verwendet als Geschenk Gottes. Das, was Gott uns aus Gnade gibt. Und das kann eben eine Gabe sein, das kann Gnade sein, Vergebung der Sünden oder was auch immer. Also das ist erstmal das, was wir feststellen. So, jetzt schauen wir uns mal das klassische Kapitel 1. Korinther 12 an, wo es vermeintlich um diese Gnadengaben und Geistesgaben geht. Ich lese euch mal vor. Über die Geistwirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetaucht worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und umso weniger Anständige erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistungen, der Leitungen, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. So, fangen wir mal von vorne an. Also, ich habe gerade vorher schon gesagt, das Kapitel geht nicht los. Über die Geistesgaben möchte ich euch nicht in Unwissenheit lassen, sondern er spricht hier über das Geistliche oder die Geistwirkungen. Pneumatikos heißt es hier. Und auch hier ist interessant, ich habe das Wort auch mal angeschaut in der Konkordanz, auch hier ist es interessant, dass dieses Wort nur bei Paulus vorkommt und eben nochmal in 1. Petrus 2, Vers 5, wo auch das Wort Gaben vorkommt. Ansonsten ist es nur ein paulinisches Wort und auch das ist interessant, dass es über die Hälfte von der Anwendung im Korintherbrief vorkommt. Also es kommt dreimal im Römerbrief vor und einmal Galater, dreimal Epheser, zweimal Kolosser, aber sonst hauptsächlich im 1. Korintherbrief. Und dieses Wort wird ganz oft oder fast eigentlich immer im Gegensatz zu fleischlich oder leiblich verwendet. Das heißt, Paulus sagt hier, ich möchte euch über die geistliche Seite eures Lebens nicht in Unwissenheit lassen, also über das geistliche Leben. Und natürlich wird hier von der Übersetzung her Geisteswirkungen übersetzt, was eigentlich nicht dasteht, weil die Wirkung ist jetzt nur interpretiert. Es geht um das Geistliche, also das geistliche Leben, das, was das Geistliche betrifft. Darüber möchte er uns lehren und möchte darüber sprechen. So, dann kommt er eben auf diese Unterscheidung von den verschiedenen Wirkungen, die der Geist hat. Für mich ist erstmal wichtig, vielleicht auch nochmal klarzustellen, der Korintherbrief ist im Gegensatz zum Römerbrief keine Dogmatik von Paulus. Also nicht, ich setze mich mal hin und ich schreibe euch mal eine Theologie von meinem Denken und von dem, wie ich die Dinge sehe. Das hat er im Römerbrief gemacht, sondern im Korintherbrief ist es eine Reaktion auf Missstände, die er mitbekommen hat, die in dieser Gemeinde herrschen. Das heißt auch hier, dieses Kapitel 12 ist nicht, ich möchte euch mal was wir lehren, eine Lehreinheit machen, sondern es ist eher eine Reaktion auf das, was in der Gemeinde schief ist. Und wenn man den ganzen Korintherbrief liest, dann weiß man, dass in der Gemeinde ganz viel zwischenmenschliche Probleme herrschen. Da werden Anklagen gemacht, da gibt es Unklarheiten, wer leitet und wer nicht leitet, wer die richtige Theologie hat und wer nicht. Im Abendmahl wird nicht aufeinander gewartet, da ist Lieblosigkeit und einfach wenig Liebe. So, und deswegen glaube ich, dass es auch in Bezug auf diese Gaben und in Bezug auf das, was geistlich läuft, es eine Schieflage gibt und Paulus hier Klarheit schaffen möchte. So, was ist sein Thema? Im ersten Teil macht er was deutlich? Also zum ersten macht er deutlich, dass nur wer Jesus im Herzen hat, kann Jesus auch als Herrn bekennen. Auch, also nur wer eine Beziehung zu Jesus angetreten hat, gehört überhaupt zur geistlichen Seite. Ihr wart Heiden und ihr seid Götzen nachgelaufen. Er hat vorher im Kapitel darüber gesprochen, Götzenfleisch essen und kann ich mich im Tempel aufhalten und mit anderen Menschen Gemeinschaft haben, die Götzenfleisch essen. Und er sagt, nee, wir können nicht Gemeinschaft haben, sondern müssen uns trennen. Also auch hier nochmal eine Klarheit. wir waren einst Heiden oder ihr wart einst Heiden, habt euch den Götzen hingegeben, das seid ihr jetzt nicht mehr, ihr folgt Jesus. Und deswegen ist in euch etwas vorhanden, was bei den anderen nicht vorhanden ist. Und das nennt er zum Beispiel Gnadengaben, Dienste, Kraftwirkungen. Das heißt, auch hier geht es nicht nur um Gnadengaben, sondern er unterscheidet hier Gnadengaben, Dienste, Kraftwirkungen. Ich würde daraus jetzt auch keine Theologie machen, sondern möchte deutlich machen, dass der Heilige Geist in der Gemeinde auf verschiedene Arten wirkt. Und nochmal, es geht um die Gemeinde und um die Geistlichkeit, nicht um natürliche Strukturen, natürliches Dienen, natürliche, sage ich mal, Strukturen und Handhabung, sondern es geht wirklich um das Geistliche. Und dann sagt er, so, jedem wird das Geistliche, das Wirken des Geistes zum Nutzen verliehen. Und dann kommen eben diese verschiedenen sogenannten Gaben. Danach beschreibt er die Gemeinde als Leib, die aus verschiedenen Gliedern besteht. Wir haben das gerade gelesen, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und das Ergebnis von diesem Kapitel ist dann eben oft, aha, ich muss meinen Platz am Leib suchen mit meinen Gaben, die ich bekommen habe, und ich schaue dann, wie ich dienen kann. Das ist natürlich eine Art der Auslegung, die ist sicher nicht grundsätzlich verkehrt, die hat für mich aber einen Haken. Und für mich bringt es dieses Kapitel auch zu stark in eine Richtung, die ich glaube, dass Paulus gar nicht im Fokus hat. Sondern dieses Bild des Leibes hat für mich weniger die Richtung, such dir deinen Platz und such dir deine Begabung und dass du weißt, wo du hingehörst, sondern dieses Bild des Leibes hat vielmehr den Fokus, ihr gehört zusammen, ihr arbeitet zusammen, ihr seid an einem Leib, ihr könnt euch nicht voneinander trennen. Wir haben, wenn du Kapitel 11 liest vorher, da geht es eben um diese Spaltung, oder diese Spaltung während des Abendmahls, dass da nicht aufeinander gewartet wird und deswegen eine Schieflage ist. In Kapitel 3 oder die ersten Kapitel, da geht es darum, dass eben Spaltung ist. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos und so weiter. Das heißt, da ist eine Spaltung im Herzen und im Denken. Und er sagt, ihr seid eins, ihr gehört zusammen. Und der Fokus hier ist weniger der Dienst. Dieser Fokus auf Dienst ist aus meiner Sicht reingelesen in den Text und nicht in die Situation der Korinther. Das ist schon mal das Erste. Der zweite Punkt ist, und da komme ich jetzt von der praktischen Seite, und da mag ich eben den Satz von John Wimber, der gesagt hat, everybody gets to play, also alle sind aufgerufen mitzuspielen im geistlichen Dienst. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn das, was ich so in der Pfingstgemeinde gelernt habe, stimmt, dass jeder so seine Gabe hat, die ihm vom Heiligen Geist zur Verfügung gestellt wird, dann ist das für die Praxis, zumindest in der Praxis für die Welt, sehr unvorteilhaft. Ich nehme immer gerne das Beispiel Einkaufen beim Aldi. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin der wahnsinnig tolle Prophet, der aus dem Nichts Dinge erkennt und den Leuten auf den Kopf zusagen kann. Jetzt stehe ich an der Kasse bei Aldi und die Kassiererin schaut mich an und ich erkenne sofort, oh, die hat gestern eine Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat und dass sie nur noch 3 Monate zu leben hat. Dann sage ich ja, gute Frau, der Herr hat mir gerade offenbart, dass du gestern eine Diagnose bekommen hast, dass du Krebs hast und nur noch 3 Monate zu leben hast. Dann bricht die in Tränen aus und sagt, du hast recht. Dann sage ich, schön, also dann bis morgen. Warum? Ja, weil ich nicht die Gabe der Heilung habe. Ich habe zwar die Gabe der Erkenntnis, aber nicht der Gabe der Heilung. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich sie in die Gemeinde einladen, sagen, komm morgen in die Gemeinde, weil da ist einer, der hat die Gabe der Heilung und der kann dann für dich beten. Das ist nicht praktikabel. Andersrum, nehmen wir mal an, ich habe die Gabe der Heilung für Krebs. Dann stehe ich vor der Dame und zahle meine Sachen, aber ich kriege leider nicht mit, dass sie Krebs hat. Warum? Weil mir die Gabe der Prophetie fehlt und der Erkenntnis. Ihr versteht schon, in welche Richtung ich gehe. Ich glaube, dass Paulus uns hier sagen will, über die Geistwirkung will er uns nicht in Unwissenheit lassen. Er will sagen, alles, was ich hier aufzähle, sind Wirkungen des Geistes. Alles, was ihr hier seht, sind Auswirkungen von dem einen Geist, das sagt er ja auch in Vers 4 bis 6, von dem einen Geist, den ihr alle habt. In der damaligen Zeit, bei der Vielgötterei, da waren die Menschen gewohnt, für ein bestimmtes Problem einen speziellen Gott anzubeten und ihm zu opfern. Weil die Götter waren damals Fachidioten, kann man sagen. Ein Gott war eben fürs Wetter zuständig, der andere für Fruchtbarkeit, der dritte für Feuer, der nächste für Wasser, was auch immer. So, Paulus sagt, wir haben nur einen Gott, wir haben nur einen Geist. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber nur ein Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herr. Auch verschiedene Kraftwirkungen, aber derselbe Gott. Das heißt, wir haben eine Einheit in dem, woher die Dinge kommen. Und wenn der Heilige Geist in dir wohnt, und das ist eben die Gnadengabe Gottes, er schenkt uns Anteil an seinem Wesen, an seiner Kraft, an seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist die Fülle Gottes nach Kolosser in uns vorhanden und auch die Fülle der Kraftwirkungen Gottes in uns vorhanden. Und deswegen glaube ich, ja, der Heilige Geist teilt uns zu, aber beim Aldi an der Kasse brauche ich sowohl ein Wort der Erkenntnis als auch die Gabe der Heilung, damit die Frau geheilt wird. Und vielleicht auch noch Weisheit, damit ich weiß, wie ich sie anspreche und so weiter. Ihr versteht den Punkt. Deswegen glaube ich, dass Paulus hier nicht davon redet, du hast die eine Gabe, der andere hat die andere, sondern wir haben den Heiligen Geist und wir können uns auf diesen Heiligen Geist berufen. Und ja, natürlich, der Geist teilt aus, wie er will. Der Heilige Geist ist uns nicht verfügbar. Das heißt, ich habe jetzt diese Gabe und jetzt kann ich sie anwenden, wie ich will. Das gefällt mir auch nicht in diesem Kontext. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber so habe ich das immer abgespeichert in der Pfingstgemeinde oder in meinem, ja, wie ich das gelernt habe. Du hast dann deine Gabe und die ist dir verfügbar, weil du hast sie ja jetzt. Das ist wie, ich habe halt gelernt, Fußball zu spielen. Jetzt weiß ich, wie man den Ball ins Tor kickt. Oder ich habe gelernt, Fahrrad zu fahren. Jetzt steht mir das zur Verfügung und ich kann Fahrrad fahren. Und jetzt habe ich halt die Gabe der Heilung und jetzt kann ich heilen. Nein, es bleibt eine Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Und nur der Heilige Geist tut, was er tut. Und ich bin im besten Falle ein hervorragendes Werkzeug für ihn, dass er durch mich wirken kann. Auch da diese, sage ich mal, Gefahr der Arroganz. Ich bin jetzt der Prophet, ich bin jetzt der Heiler, ich bin jetzt der Apostel, ich bin jetzt der Lehrer. Nein, die Gabe des Heiligen Geistes wohnt in mir und er muss sie behauchen, er muss wirken. Ansonsten ist es nichts wert, beziehungsweise ansonsten ist es das, was jeder andere Mensch auf dieser Welt durch natürliche Gaben auch kann. Es geht hier aber um Kraftwirkungen aus der Höhe, um das Geistliche, um die Geistwirkungen, die eben einen Unterschied machen zur Welt. Und das ist das, was Paulus hier, glaube ich, beschreibt. Und auf der anderen Seite, ich möchte auch jetzt nicht alles, was ich in der Pfingstgemeinde gelernt habe, wegschieben. Natürlich, und das sehen wir auch in der Praxis, natürlich gibt es Menschen, die auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene mehr begabt sind. Natürlich gibt es Menschen, die prophetisch stärker sind und es ihnen da leichter fällt. Oder eben Lehrbegabung. Meine Begabung ist definitiv auf der Lehrseite. Und die hat mir Gott geschenkt. Und da habe ich ein Pfund bekommen, mehr wie jemand anders. Andere Menschen haben vielleicht auf der Seite von Heilung mehr Tiefe bekommen. Und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, es hat auch ein wenig damit zu tun, wie stark ich mich in eine bestimmte Richtung bewege. Es steht ja auch am Ende vom Kapitel, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, was auch immer das ist, aber strebt einfach danach. Ich kann mich ja dadurch auch verbessern, indem ich Dinge trainiere. Wenn ich nie für Heilung bete, werde ich in Heilung keine Fortschritte machen. Wenn ich nie ein prophetisches Wort weitergebe, werde ich in Prophetie nicht wachsen. Wenn ich nie predige oder die Bibel auslege, werde ich in Lehren nicht wachsen. Das heißt, es hat auch was mit Training zu tun. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben vom Heiligen Geist eine Begabung bekommen und zack, von 0 auf 100 funktioniert das alles. Es ist alles mit Training, Anwendung, Fehler machen, verbessern, überprüfen und so weiter, hat es damit zu tun. Und so entwickelt sich das auch. Und das habe ich vor allem bei den in der Vineyard-Gemeinde bei uns gelernt, auch durch die Lebensartschule. Dinge können trainiert werden und verbessern sich dadurch. Werde ich durch Training im Prophetischen zum Superpropheten? Nein, eben, weil dann doch die Begabung durch den Heiligen Geist vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern auch wichtig ist. Aber ich kann ein bestimmtes Level erreichen. Warum? Weil der Heilige Geist in mir wohnt. Bei Heilung ist es so, bei Lehre ist es so, bei allen Dingen, die hier aufgezählt werden. Ich kann durch Training es verbessern und vertiefen, aber um wirklich vielleicht da eine spezielle Stärke zu haben, braucht es vielleicht dann wirklich diese besondere Begabung, die ich eben auch gesagt habe, die vielleicht bei den Pfingstgemeinden so immer im Vordergrund steht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte zum einen deutlich machen, such dir nicht irgendeine Gabe aus, die dir gefällt und bet darum, sondern such den Heiligen Geist und versuche, die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben umzusetzen und das, was du brauchst, wird er dir schenken in deinem Alltag, in deiner Begegnung mit Menschen, auf der Arbeit, mit der Begegnung mit Menschen in der Gemeinde. Wir brauchen die Führung und die Kraft des Heiligen Geistes, um einen Unterschied zu machen. Zweitens ist es wichtig zu erkennen, dass wir alle an einem Leib sind, unabhängig davon, was jemand kann oder nicht kann, wie er den Heiligen Geist anwendet oder ihm Raum gibt oder auch nicht. Paulus macht ja deutlich, es gibt verschiedene Glieder am Leib und er spricht ja von Unanständigen und Unehrenhaften. Das heißt, er macht ja deutlich, es geht nicht nur um die tollen, vorne auf der Bühne stehenden Menschen, sondern es geht um alle, die in der Gemeinde sind. Sie sind alle Teil des Leibes und das Haupt ist Christus und wir sollten uns bewusst sein, dass alle dazugehören. Jeder Einzelne, ob er jetzt in unseren Augen ein wichtiges Glied ist, eine wichtige Rolle spielt oder nicht, er gehört dazu. Und wenn ein Glied, ein Teil der Gemeinde trauert, dann sollte uns das bewegen. Wenn ein Teil leidet, sollte das uns bewegen. Und das ist, glaube ich, das, was Paulus hier in den Vordergrund stellt. Wir als Gemeinde gehören zusammen. Wir sind nicht alle gleich, sind alles Propheten, sind alle Lehrer, haben alle immer diese auf der Bühne spektakulären Aufgaben und Rollen. Nein, haben wir nicht. Und doch gehören alle dazu. Und das ist das, was, glaube ich, für mich Paulus hier deutlich macht. Und das ist mir wichtig in diesem ersten Abschnitt von dem Thema. Wir gehören zusammen und wir sollten ein Auge aufeinander haben und nicht nur auf die spektakulären, tollen und super Gaben und super Dinge, die passieren, sondern jeder hat seinen Teil und die Schwachen müssen gestärkt werden, die Starken dürfen sich demütigen. Und einfach zusammen wissen, wir sind alle abhängig von diesem Geist, der uns als Gnadengabe geschenkt wurde. Wir haben den nicht verdient. Paulus sagt im Galaterbrief, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Wir haben nichts von uns herausgegeben. Wir haben alles empfangen. Alles, was in unserem Leben passiert, an geistlichen Dingen, an geistlichen Aufbrüchen, was passiert in unserem Umfeld, wenn wir beten, haben wir alles empfangen und ist nicht von uns generiert worden. Wie gesagt, im besten Fall stellen wir uns zur Verfügung und das ist unser Part. Wir stellen uns dem Wirken des Heiligen Geistes zur Verfügung und sind bereit, auch vielleicht eine Meile mehr zu gehen oder uns selber abzusterben und auf was zu verzichten, damit der Geist wirken kann. Aber es ist immer noch der Geist, der wirkt. Damit möchte ich euch einfach ermutigen und euch auch anspornen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, in eurem Leben zu wirken, in eurem Leben, in eurem Umfeld. Das möchte ich auch mir immer wieder neu sagen, weil wir haben mit dem Heiligen Geist die Fülle Gottes in uns wohnen und alles ist möglich. Und darum segne ich euch und wünsche euch einfach eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.